Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur 175. Folge des Betreut Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Und wer jetzt letzte Woche schon gehört hat und ganz gespannt wartet, der weiß, ich bin nicht alleine, sondern Vitali Spack ist bei mir. Hallo Vitali.
Hallo lieber Roy, ich freue mich wieder hier zu sein.
Wir haben das Thema Selfcare im Mai und haben in der letzten Woche, in der Folge 174, darüber gesprochen, Prokrastination, Selbstmanagement. Wie kriege ich es hin, mich selbst gemanagt zu kriegen, beziehungsweise welche Hauptprobleme treten da auf und haben so ein, zwei Lösungsansätze diskutiert, die man dort wählen könnte. Wer Lust hat, einfach nochmal die 174 hören. Und da erzählen wir auch ein bisschen was über unseren Gast, Vitali. Der stellt sich dort vor, beziehungsweise ich habe ihn dort kurz vorgestellt. Ja, Vitali, heute haben wir ein Thema, das haben wir letzte Woche schon ein wenig angedeutet. Es geht um das Thema Burnout. Und du hast eine wunderschöne These aufgestellt, beziehungsweise festgestellt, dass wer heutzutage kein Burnout hatte, der hat sich nicht richtig angestrengt in der Karriere. Ich musste noch etwas über diesen Satz nachdenken, weil es stimmt wirklich, dass man natürlich den Leuten, die sagen, sie sind mit einem Burnout ausgefallen, Respekt zollt. Also ist das auch, also du hast es beim letzten Mal schon so gesagt, aber ist das auch deine Wahrnehmung und wo kommt das her?
Ein Stück weit schon tatsächlich. Also wir müssen ja auch bedenken, ein Burnout ist ja streng genommen eine Form von einer Depression. Also das ist so eine Art Erschöpfungsdepression. Ne? Aber die Bewertung dieser Form von Depression ist schon eine ganz andere. Auch die Stigmatisierung, die da stattfindet, ist eine ganz andere. Ne? Wo eine Depression, eine klassische, normale, in Anführungsstrichen Depression, quasi nach etwas Persönlichem, nach Schwäche, nach etwas Langfristigem klingt, klingt Burnout schon wie etwas, was Menschen viel besser in ihren Lebenslauf integrieren können. Ne? Das kann man dann schon gut verkaufen als, ja, ich habe in jungen Jahren da ein bisschen übertrieben, weil ich so motiviert war und so viel geleistet habe. Ne, bin damit ein bisschen auf die Fresse geflogen, ne, aber dann geht's auch wieder. Ja, also das ist schon etwas, was natürlich so von der Bewertung später für den Lebenslauf ganz anders klingt als jetzt eine ganz normale Depression.
Genau, also da kommen wir vielleicht nochmal zurück auf, was ist ein Burnout überhaupt, also auf die Definition. Wie würdest du es beschreiben? Du hast eben schon kurz angedeutet, Depression. Ist es eine Depression oder gibt es eine Sonderform der Depression?
Ja, also de facto ist ein Burnout eine Form der Depression tatsächlich. Das wissen viele auch gar nicht so richtig. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Burnout bis 2022, also bis vor 2 Jahren, tatsächlich auch gar keine eigenständige Diagnose war. Weil man es diagnostisch nicht von einer Depression unterscheiden konnte. Ne, also alles, was man irgendwie messbar machen kann, ist halt genauso identisch. Ne, und deswegen gab es das nicht als eigenständige Diagnose. Also es gibt ja dieses Klassifikationssystem von allen möglichen Erkrankungen. Das war früher das ICD-10 und da war Burnout quasi so eine Restekategorie und keine eigenständige Diagnose. Und im Jahr 2022 hat man sich im Zuge der Überarbeitung zum ICD-11 dann dazu entschlossen, das doch aufzunehmen als eigenständige Diagnose und hat dann quasi gesagt, also wenn diese Depression 2 Kriterien erfüllt, dann nennen wir das Burnout. Und diese 2 Kriterien sind, dass es erstens einen klaren Bezug zur Arbeit haben muss und zweitens, dass es vorher so eine Art von Brennen oder so eine Art von Überlastung und Überforderung da gewesen sein muss. Na, und wenn diese beiden Kriterien, ich breche es jetzt ein bisschen runter, ne, aber so grob, wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, dann kann man die Diagnose Burnout vergeben. Sonst ist es eben eine normale Depression.
Ah, okay. Also wenn es sich jetzt auf die einzelnen Lebensbereiche auswirken würde, dann würde man eher von einer Depression sprechen. Also jetzt auch im privaten Umfeld. Also vielleicht zusammengefasst, also wenn es jetzt, ich eine Überlastung habe in allen Bereichen, würde ich nicht eher von einem Burnout sprechen.
Ja, also im Grunde schon. Also wenn du es jetzt selber sagst, du merkst selber, das ist so ein bisschen schwammig, ne? Also natürlich gibt es da eine Grauzone und es ist eben sehr, sehr schwer, da wirklich klare Trennlinien zu setzen. Ne? Genau deswegen hat man sich auch so lange so schwer damit getan, das als Diagnose aufzunehmen. Aber das ist zumindest so grob die Richtung, die man jetzt vorgegeben hat. Na, beim Einzelfall ist es natürlich immer manchmal ein bisschen schwer, ja, das in die eine oder andere Richtung zuzuordnen.
Aber so wie ich dich verstehe, und das kannst du, glaube ich, auch bejahen, oh Gott, wie suggestiv war diese Frage? Nein, aber ist es ja so, dass wenn es muss einen Arbeitsbezug haben. Der muss vorliegen.
Genau, richtig. Ne, also das ist natürlich jetzt auch einfach ein Definitionskriterium, das man so definiert hat. Ne, aber ja, man sagt halt schon, Burnout ist etwas, was eben irgendwie mit dem Arbeitskontext zu tun hat. Ne, das ist ja auch ein Grund, warum Menschen das viel besser in ihren Lebenslauf einbauen können später. Ne, weil das ist ja dann eben nicht persönliche Schwäche, sondern ist eben etwas, was mit der Arbeit zu tun hat. Ne, und das kann man dann ja auch abstellen und deswegen können Menschen da auch perspektivisch besser mit leben. Ne, also es gab sogar tatsächlich eine Zeit, wo die Diagnose Burnout sehr, sehr inflationär verwendet wurde und häufig auch bei Fällen, wo es vielleicht wirklich gar nicht angemessen war. Teilweise wirklich, weil es auch Therapeuten gab, die den Patienten im Prinzip einen Gefallen tun wollten, weil sie wussten, perspektivisch wären die mit der Diagnose Burnout besser leben können, auch für ihren weiteren Lebensweg, für ihren weiteren beruflichen Lebensweg, als mit der Diagnose Depression. Weil da hat man natürlich eine ganz andere Stigmatisierung, gegen die man später ankämpfen muss, ne, die man beim Thema Burnout halt nicht so hat. Ja, und das hat tatsächlich auch zu einer starken Zunahme der Burnout-Diagnose oder dieser Form der Diagnostik, die damals vergeben wurde, geführt, gerade in den Nullerjahren. Da ging es sehr, sehr steil nach oben.
Okay. Tja, also kann man einen Burnout auch im Homeoffice kriegen?
Natürlich. Also streng genommen ist es sogar so, dass die Burnout-Quoten bei Menschen, die ausschließlich im Homeoffice arbeiten, sogar höher sind als bei Präsenzarbeitskräften. Weil Homeoffice tatsächlich doch ziemlich viele Anforderungen an uns stellt, die nicht ganz ohne sind. Na, also da gibt es mittlerweile seit Corona, ne, seit viele Menschen im Homeoffice waren, gibt es eine ziemlich gute Studienlage zu. Und die sagt halt schon relativ klar, dass ein, zwei Homeoffice-Tage pro Woche den meisten Menschen sehr gut tun. Davon profitieren die meisten. Das kippt aber, sobald wir mehr als 50% der Zeit im Homeoffice verbringen. Da geht's dann wieder runter mit der psychischen Gesundheit. Und bei Menschen, die fast ausschließlich im Homeoffice sind, da gibt es tatsächlich eine sehr, sehr klare Zunahme an Angststörungen, an Depressionen, an Burnout-Quoten etc. pp.
Sehr spannend auch jetzt für die Kolleginnen und Kollegen, also für die wir das ja hier machen, für die Betreuer, weil die natürlich Homeoffice-ähnliche, also ein Homeoffice-ähnliches Umfeld eigentlich mitbringen. Also viele machen das auch von zu Hause aus, beziehungsweise haben ein Einzelbüro und arbeiten quasi alleine. Und das sind ja genau die Voraussetzungen, die auch im Homeoffice denn sind. Also außer dass die Waschmaschine vielleicht da ist oder man den abspülen kann, aber im Kern dieses alleine sich auf eine Sache denn konzentrieren, ohne quasi Kontakt zu Kollegen und so weiter. Das sind so die Faktoren, die, glaube ich, denn auch damit noch reinspielen, oder?
Richtig, also wir unterschätzen häufig, welche Wichtigkeit auch der Kontakt, der alltägliche Kontakt zu unseren Kolleginnen und Kollegen für uns hat. Ne, Menschen sind soziale Wesen und wenn wir da wirklich als Einzelkämpfer die ganze Zeit in unseren stillen Kämmerlein unterwegs sind, das fällt vielen Menschen dann doch auf Dauer schwer. Das fliegt dann schon einigen um die Ohren. Ne, was häufig noch dazu kommt, ist tatsächlich auch ein großer Bewegungsmangel, den Menschen im Homeoffice haben. Ne, weil das darf man auch nicht unterschätzen, wie viel dann eben Arbeitsweg, Treppen steigen, ins Nachbarbüro gehen etc. pp. Ausmacht. Ne, was man jetzt von zu Hause auch nicht unbedingt hat. Ne, das sind schon so einige Faktoren, die es tatsächlich ja schon gefährlich machen,
Okay.
nur im Homeoffice zu arbeiten.
Also vielleicht für die Kolleginnen und Kollegen, deswegen sollte man vielleicht schauen, wenn man beginnt, ob man vielleicht eine Bürogemeinschaft sich sucht, beziehungsweise auch vielleicht auch, also bei uns gab es jetzt in Küritz, gibt es ein ganzes Haus, wo die Betreuer dann auch drin arbeiten und dann dadurch auch den Kontakt haben, auch den täglichen Austausch, beziehungsweise ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn man im Betreuungsverein denn angestellt ist, da hat man dann einfach diesen Austausch. Also da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man quasi nicht nur am Telefon oder auch nicht nur mit den Klienten, weil das ist ja natürlich auch ein sehr fordernder Job. Das heißt, im Prinzip kommt jedes Mal jemand zu Ihnen und möchte etwas. Also es wird kaum einen geben, der sagt, schön, ich wollte Sie einfach mal sehen und Sie umarmen, sondern es wird meistens immer etwas abverlangt und das ist natürlich dann auch immer dann sehr fordernd.
Richtig, also das zählt sogar eher zu den Risikofaktoren der Burnout-Thematik. Das muss man halt auch dazu sagen. Ganz generell auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen unbeliebt mache. Ich weiß, Überbringer von schlechten Nachrichten machen sich selten beliebt. Aber gerade wirklich auch diese sozialen Berufe und Berufe, wo man jetzt auch mit so einer Art Klientel hat, die nicht ganz einfach zu tun hat, die nicht ganz einfach ist. Das ist tatsächlich, also sind tatsächlich auch Berufe, die schon auch noch mal mehr gefährdet sind als andere. Also Zahlen, also ich habe jetzt nicht konkrete Zahlen jetzt zu dem Berufszweig jetzt generell, aber so ganz generell ist es so, dass die Lebenszeitprävalenz für einen Burnout bei 43% liegt. Also Lebenszeitprävalenz meint, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mindestens einmal in meinem Leben mit diesem Thema zu tun haben werde. Ne? Und diese Wahrscheinlichkeit liegt bei 43%. Nee, generell, unabhängig vom sozialen Bereich, sondern ganz generell schon. Grob gesprochen, 4 von 10 haben einmal in ihrem Leben mit der Burnout-Thematik zu tun. Und in diesem Bereich der sozialen Arbeit und alles, was so in diese Richtung geht, ist diese Quote auf jeden Fall nochmal höher als in der Durchschnittsbevölkerung. Also das heißt, da sollten wir wahrscheinlich eher so von 50% tatsächlich ausgehen. Also ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte in dem Berufsfeld.
Definitiv. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie es nicht haben, dann hat es Ihr Kollege. Also einer von zweien ist eigentlich davon betroffen. Ja, also enorme Zahlen, finde ich, die es sind. Aber kommen wir zurück zum Beginn. Also woran erkenne ich, dass eventuell ein Burnout vorliegt? Oder woran kann ich selbst erkennen? Und vielleicht die Frage schon vorweg, woran kann ich es vielleicht auch bei anderen erkennen? Ob es da Indikatoren gibt, wo ich darauf achten kann, was ich vielleicht bei mir selber gar nicht so sehe? Also vielleicht erstmal, woran erkenne ich es bei anderen? Das ist, glaube ich, dann einfacher noch.
Also wir müssen jetzt ja differenzieren, ob wir darüber reden, wie erkenne ich, ob jemand auf dem Weg in einen Burnout ist oder den Burnout-Zustand selber schon erreicht hat. Den Burnout selber, den kann man nicht übersehen, weil das ist schon ein sehr, sehr dramatischer Zustand tatsächlich. Ne, das ist ja dann schon ein Zustand, wo ein Mensch im Prinzip gar nicht mehr in der Lage ist, irgendeine Entscheidung zu treffen, irgendwie Dinge zu erledigen. Also da sind Menschen in der Regel wirklich komplett handlungsunfähig. Mhm. Also bis dahin, dass man halt wirklich auch teilweise wochenlang quasi gar nicht aus dem Bett kommt, außer um sich Essen aus dem Kühlschrank zu holen. Ja, also das ist schon ein sehr, sehr dramatischer Zustand tatsächlich. Ja, also da ist man in der Regel dann auch wirklich auch berufsunfähig und kann auch gar nicht arbeiten. Ja, also das heißt, das kriegt man dann schon mit. Okay. Eine andere Frage ist es natürlich, wenn wir darüber reden, wie erkenne ich, dass ein Mensch auf dem Weg zu einem Burnout ist? Ne? Und da ist es natürlich so, dass es ganz unterschiedliche und vielfältige Anzeichen geben kann. Aber häufig ist es so, dass man einfach Veränderungen bei Menschen wahrnimmt und einfach merkt, die sind irgendwie anders als früher. Zum Beispiel häufig fahrig, unkonzentriert, manchmal auch weinerlich und schnell aus der Bahn zu werfen, manchmal auch aggressiv. Ja, also das sind so ganz vielfältige Anzeichen, auch Verhaltensweisen wie erhöhter Konsum von Alkohol, Nikotin, Kaffee und ähnlichen können auch einen Hinweis darauf geben. Ne, also das kann schon sehr, sehr vielfältig sein.
Okay, also das sind dann Indikatoren, die man bei sich selber auch nochmal überprüfen kann, als auch bei Fremden, dass man das dann erkennt.
Genau, aber entscheidend ist halt wirklich die Veränderung zu früher, ne, dass man auch merkt, okay, da hat sich wirklich auch was verändert. Also ein gutes Beispiel, also ohne jetzt Namen zu nennen, aber ich habe tatsächlich jetzt vor kurzem einen Fall in meinem beruflichen Umfeld auch gehabt, von einer Kollegin, mit der ich schon viele Jahre sehr gut zusammengearbeitet habe, was wirklich ein tolles berufliches Verhältnis war, haben uns super verstanden, lief alles immer reibungslos, kommunikativ. Und wo vor einem halben Jahr das irgendwie plötzlich losging, dass sie in Gesprächen häufig unkonzentriert war, ja, teilweise Dinge sich falsch gemerkt hat, die wir besprochen haben, teilweise Dinge auch direkt wieder vergessen hat, in Gesprächen auch sehr, sehr fahrig war und auch sehr, sehr schnell emotional, teilweise auch aggressiv geworden ist. Und wo man halt schon so gemerkt hat, Mensch, so kenne ich dich gar nicht. Ne? Und das sind so die Alarmzeichen, die die man dann natürlich dann auch sehen kann.
Okay, also ja. Da sollte man vielleicht dann drauf achten, also wenn einem die Person nicht mehr vertraut vorkommt im Prinzip, dann sollte man gucken.
Richtig, und in dem Fall ging es vor einem halben Jahr los, wie gesagt, und jetzt momentan ist sie tatsächlich auch wegen Burnout krankgeschrieben. Also tatsächlich, sagt selbst, sie hat es gar nicht kommen sehen. Also es war, wie es wirklich oft der Fall ist, Außenstehende merken das häufig viel klarer und viel früher als die betroffene Person selbst. Ne, weil wir selber neigen dazu, Symptome nicht wahrhaben zu wollen, zu verdrängen, nicht zu sehen, uns irgendwie schön zu reden und sehen es häufig nicht kommen. Ne, und tatsächlich sind es häufig Außenstehende, die so eine Fehlentwicklung viel früher erkennen als man selbst.
Vielleicht zum Abschluss für die heutige Folge wäre es vielleicht noch spannend, was kann ich denn machen? Also wie kann ich helfen? Also als Außenstehender beziehungsweise auch mir selber, wenn ich das feststelle.
Also auf dem Weg zum Burnout, das ist schwierig tatsächlich. Ne? Also man sollte es schon ansprechen, aber natürlich mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Ne? Weil da rennt man nicht unbedingt offene Türen ein, da gibt es häufig auch Widerstände. Ne? Und das ist dann nicht ganz einfach, so ein Thema anzusprechen. Ne? Aber man sollte es tun, ja, weil einfach dabei zuzugucken, wie die andere Person dann irgendwann abschmiert, ist natürlich auch keine Lösung. Ne? Also deswegen sollte man da schon in die Handlung kommen.
Und wenn man es selber bei sich feststellt?
Wenn man es bei sich dann feststellt, also ehrlich zu sich selbst sein und wirklich auch ein bisschen selbstdistanziert sich selbst reflektieren, ne, weil, wie gesagt, wir neigen dazu, das zu verdrängen, das nicht wahrhaben zu wollen. Ne, und dann schon auch offen mit Menschen darüber reden. Auch häufig ist so, dass dann wirklich im Gespräch, dass das dann auch wirklich dann deutlich wird, gerade wenn jemand auch einem spiegelt, wie man von außen wahrgenommen wird, dass dann wirklich ein Problembewusstsein erst wirklich geschaffen wird. Ne, aber schon wirklich transparent mit dem Thema umgehen und nicht denken, dass man von dem Thema Burnout gefeit ist. Ne, also viele Menschen denken, ja, ich weiß, dass viele das haben, aber mir kann das nicht passieren. Das ist etwas, was man sehr häufig hört. Und die Statistik sagt was anderes.
Okay. Ja, spannendes Thema. Und direkt auch die Überleitung zu unserem Thema in der nächsten Woche. Dann in der nächsten Themenwoche unterhalten wir uns über das Thema Resilienz. Das heißt, im Prinzip auf Deutsch würde ich es übersetzen als Widerstandsfähigkeit. Ist das angeboren? Kann man das lernen? Also wir werden das in der nächsten Woche nochmal thematisieren. Danke dir erstmal, Vitali, für diese Woche, für den spannenden Einsatz und für deine Ausführungen zu dem Thema. Was ich natürlich nicht vergessen darf, ist 28.05. 16 Uhr habt ihr natürlich alle schon im Kalender. Da gibt es denn unser Live-Insta-Programm, wo wir auch ein Thema vorstellen beziehungsweise für Fragen auch zur Verfügung stehen. Also am 28.05. 16 Uhr auf Instagram kann man uns beide denn beim Live-Podcast zusehen und Fragen stellen. Vielen Dank nochmal, Vitir. Dann.
Ich danke dir, Roy.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schöne Woche. Ciao.